Ich wollt, die Leute ließen mich in Ruh und ungeschoren. Ich bin ja doch nur sicherlich ein Mensch, wie sie geboren. Es tritt die Galle mir fast aus, wenn sie mich so fixieren. Ich kröch gern in ein Schneckenhaus und könnt vor Wut krepieren.
Ihr hört es schon, Elisabeth konnte sich nicht an das Leben am Wiener Hof gewöhnen. Sie wollte es auch gar nicht. Das Leben als Kaiserin von Österreich, für sie war es ein furchtbares Leben. Es kam auch einfach so viel zusammen, in so kurzer Zeit. Der Druck, einen Thronfolger zu gebären, der Tod ihrer Tochter Sophie, Sohn Rudolf in den Fängen sadistischer Erzieher. Die emotionale Unterstützung hatte sich, von Anfang an, sehr in Grenzen gehalten. Im Gegenteil, der Hof war und blieb auch knallhart zu ihr. Trotzdem sollte sie, in der Öffentlichkeit, immer freundlich lächeln. Sie hat es nicht mehr ertragen. Ihr erinnert euch an Elisabeths Ansage an Franz Josef? Pistole auf die Brust? Schluss damit? Die Kindererziehung übernehme ich. Und auch sonst lasse ich mir nichts mehr vorschreiben. Wisst ihr, was passiert? Der Kaiser willigt tatsächlich ein. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Also für diese Zeit. Einer der mächtigsten Männer der Welt gibt seiner Frau einen Freibrief. Mach mit deinem Leben, was du willst. Ob das aus Liebe geschieht oder weil er Angst vor dem Skandal hat, völlig egal. Elisabeth hat, was sie will. Für sie beginnt ein ganz neues Leben. Mein Name ist Tim Pommerenke und in Folge 2 entdecken wir mit Elisabeth die süße Freiheit. Und wir lernen ihre große Liebe kennen. Elisabeth ist immer dann am glücklichsten, wenn sie möglichst weit weg von Wien ist. Deswegen ist sie auch einfach ziemlich viel unterwegs. Aber einen Ort hat sie gefunden, der das Gefühl von zu Hause hat, der der komplette Gegenentwurf zum Wiener Hof war, wo sie Menschen getroffen hat, die mehr wie sie ticken, wo sie sich verstanden fühlte, wo sie, und das ist wichtig, endlich Vertrauen spürte. Der Ort war Ungarn. Um besser zu verstehen, was Ungarn für Elisabeth bedeutet, reisen wir zum Schloss Gödöllő. Das ist etwa 30 Kilometer nordöstlich von Budapest. Eine kurze Bahnfahrt. Hier setzen wir unsere Spurensuche fort. Für meinen Besuch in Gödöllő hatte ich einen schön regnerischen Tag erwischt. Ich kam klitschnass an, auch weil ich erstmal rund um das Anwesen geirrt bin. Also sitze ich in meinen nassen Klamotten auf der schweren Holzbank im Foyer und ich warte. Natürlich hatten wir vorher Kontakt. Ich habe angefragt, ob ich wohl jemanden aus der wissenschaftlichen Abteilung des Museums sprechen kann. Gar kein Problem. Also warte ich. Und gerade als ich nochmal prüfe, ob meine technischen Gerätschaften den Regen denn schadenfrei überlebt haben, schreitet plötzlich jemand durch das Foyer auf mich zu. In langem, weiten Kleid, also richtig weit, ein dunkler Rock, eine weiße Bluse, die Haare geflochten, so kommt sie direkt auf mich zu. Eigentlich sollte mich das überhaupt nicht mehr schocken. Ich komme gerade aus Wien, war an der Hofburg. Menschen in historischer Kleidung habe ich zu Genüge gesehen. Aber das ist jetzt Elisabeth selbst. Und dass die plötzlich vor mir stehen würde, damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet. Ich wusste auch überhaupt nicht, was jetzt passieren soll. Und ich muss wahnsinnig ungläubig geguckt haben. Alles klar. Dann ist das heute also mein Tag mit Elisabeth.
Ich heiße Timea Dudka und meine Aufgabe ist, Führungen machen als Königin Elisabeth im Kostüm. Und dann zeige ich Schloss Gödöllő wie Sisi, also wie mein Heimat.
Ich will ganz ehrlich zu euch sein. Mein erster Gedanke war, oh nein, wir haben uns komplett missverstanden. Ich bin doch hier, um Hintergründe zu erfahren, über Elisabeth und Ungarn, was sie hier bedeutet. Und jetzt? Jetzt geben die mir die ganz klassische Museumsführung, also das volle Touri-Programm. Und irgendwie war mir das auch so richtig unangenehm, dass sie jetzt für mich so richtig aufgefahren haben, mit der Kaiserin selbst, in voller Montur. Wirklich unangenehm war dann allerdings erst, wie falsch ich lag. Aber das hört ihr gleich noch. Ich hab's ja auch erst später gecheckt. Erstmal lächeln wir ganz freundlich und machen ein wenig Touri-Programm.
Das ist schon der Salon von Elisabeth. Und die Lieblingsblume von Elisabeth war Veilchen. Und deswegen sehen wir diese lila Farbe überall.
Tatsächlich sieht das hier ganz anders aus als die Hofburg. Luftiger. Und ihr Zimmer, das war jetzt nur der Anfang. Elisabeth hatte hier in Gödelö tatsächlich ihren eigenen kleinen Hof. Weit weg vom Wiener Hof.
Wow.
Ja, wir sind in dem Ballsaal. Das sieht richtig schön aus. Aber wenn wir das sehen, das ist ein bisschen klein. Also das ist nur 165 Quadratmeter, was nicht so groß ist, wenn wir einen Ballsaal sehen. Und wenn wir darauf denken, dass die Mädels so große Kleidungen antragen, ja, früher. Und hauptsächlich, wenn wir ein 24-Teiler Musikband hier setzen, also dann gar kein Platz bleibt hier zum Tanzen. Deswegen, Musik war da oben.
Ich muss mal einmal beschreiben, wir sind in einem großen, sehr hohen Saal.
9,3 Meter hoch.
9,3
Meter, ja.
Weiße Wände mit goldenen Kronleuchtern. Roter Boden und oben ist ein Fenster und da hat die Musik gespielt.
Ja, genau.
Okay.
Stimmt.
Wurde hier viel gefeiert?
Ja, war ganz viel. Natürlich, das war ein Protokoll, viele Wahl und viele schöne Abendessen zu machen und so. Das war auch hier.
Wie sah denn der Alltag aus von Elisabeth, wenn sie hier gelebt hat?
Naja, hier war Ruhe und Spaß für Elisabeth. Ganz früh, also hat sie aufgestehen, ja. Und naja, da war diese 2 oder 3 Stunden seine Haare fertig machen. Dann hat vielleicht ein Buch gelesen oder wenn das Wetter schön war, war sie im Park. Hatte den Lieblings, also Hobby sozusagen, war für Elisabeth einfach laufen. Sie hatte ganz gerne viele, viele Kilometer gewandert oder gelaufen. Ja. Das war ein ganz schönes, wie ein Sport für Elisabeth. Das hat auch vielleicht Nachmittag oder Vormittag noch auch gemacht. Dann hat sie sie war eine ganz sportliche Frau. Der Nachmittag hat vielleicht 2 Stunden lang etwas Sport gemacht, vielleicht Pferdereiten oder nur in dem Schloss war auch ein kleines Sportsaal direkt für Elisabeth gemacht. Dann hat eine als Abendessen hat nur eine Suppe gegessen. Das war auch ganz schnell, weil Elisabeth hatte nicht so viel gegessen, nur ein paar Stück Brot vielleicht für Frühstück und nur vielleicht ein Suppe am Nachmittag und das war's. Heute sagen wir vielleicht, dieses Leben war ganz schön langweilig. Also war nichts viel zu tun.
War sie denn oft hier?
Sie war mehr als 7 Jahre hier in Gödöllö. Also ganz genau 7,3 Jahre. Natürlich nicht einmal, sondern meistens im Frühling und im Herbst.
Mehr als 7 Jahre. Wenn wir gehört haben, wie rastlos Elisabeth sonst war, ist das ziemlich viel Zeit an einem Ort. Denn eigentlich hat sie es ja nirgendwo so richtig lange ausgehalten. Aber nach Gödelö kam sie immer wieder. Was hat sie genau hier gesucht?
Gödelö war für Elisabeth ein kleines, ruhiges Ort, war nicht so anstrengend wie das Leben in Wien. Weil in Wien waren sehr, sehr viele Pflichten und das wollte sie nicht. Und deswegen war hier im Gödelö, weil hier war keine Pflichten. Sie konnte was machen, was sie wollten.
Und auch keine Kontrolle wie in Wien.
Stimmt, das stimmt. Hier waren nur ein paar Leute, was für Elisabeth wichtig waren und musste hier sein. Aber und sonst keine weiteren Leute, weil alle nur das guckt, was sie früh macht, spät macht oder allein ist oder mit jemand oder was sie macht. Ja, hier im Gödelö, das war frei.
Timea gibt hier regelmäßig Touren. Normalerweise trägt sie das nur am Wochenende, für die spezielle Sissi-Tour. Aber unterwegs in Gödelö ist sie fast täglich. Und sie erzählt über Elisabeth, immer und immer wieder. Ihr kennt das ja vermutlich von solchen Touren. Man hört immer irgendwie die Routine raus, wenn Menschen das regelmäßig machen. Was ja auch überhaupt kein Ding ist, wenn man das so oft macht. Timea weiß nicht nur enorm viel über Elisabeth, sie setzt sich, weil sie immer und immer wieder in diese Rolle schlüpft, noch in ganz anderer Weise mit ihr auseinander.
Du machst Führung als Elisabeth. Du beschäftigst dich viel mit ihr und machst dir viele Gedanken über sie. Wer war Elisabeth für dich?
Das ist ganz schön schwer. Als ich Kind war, habe ich sehr viele Sissi-Filme, wo Romy Schneider spielt. Also die Sissi-Trilogie, also diese drei Filme habe ich auch Tag und Nacht gesehen. Und natürlich alle Mädchen möchte Prinzessin und Königin sein. Das ist schon eine Sissi-Kultus. Leider muss ich sagen, Romy Schneiders, also Sissi-Filme, sind ein Märchen. Das ist nur ein sehr schönes Film über eine Königin, über eine schöne Frau. Aber in dem Leben war Sissi ganz anders.
Bevor die Tour zu Ende geht, will ich von Timea etwas wissen, das ich mich schon die ganze Zeit frage. Warum genau Ungarn?
Sie war hier, sie hat die ungarische Kultur gesehen, Musik und die Leute, Kochkultur oder also Essen, alles. Und sie war einfach plötzlich verliebt von den Ungarern. Und das ist nur einfach ein ganz persönliches Sache. Und ich glaube, Elisabeth hat sehr viele für die Ungarer gegeben.
Und wie wichtig ist Franz Josef für die Ungarn gewesen und wie hat man ihn gesehen?
Nicht so wichtig wie Elisabeth. Also über Franz Josef sprechen wir gar nicht so viel wie über Elisabeth. Und das zeigt einfach, dass Franz Josef war okay, ja, war hier, er war unser Kaiser und also ungarischer König. Aber Franz Josef war gar nicht so wichtig für Ungarer wie Elisabeth. Weil Elisabeth hat für uns gelebt, also für die Ungarer gelebt. Franz Josef hat nur die Politik gemacht und im Büro und er hat nur gearbeitet. Also über Franz Josef sprechen wir nicht so viel.
Mein Besuch in Gödelö fand ich insofern total spannend, als dass ich Elisabeth und den ganzen Sissi-Kult immer ganz stark mit Österreich verbunden hatte. Und natürlich vor allem mit Wien. Aber in Ungarn ist sie auch eine große Nummer. Leuchtet ja auch ein, wenn man sich erstmal damit befasst hat. Gödelö als Rückzugsort der Kaiserin, nach meinem Besuch kann ich mir das gut vorstellen. Gödelö ist ja nur ein kleines Örtchen. Das Schloss ist deutlich kleiner und freundlicher als die Hofburg. Rundherum ist viel grün. Und ganz wichtig für Elisabeth, ist es weit weg von Wien. Ich war mit der Bahn ja nur ein paar Stunden unterwegs, aber Mitte des 19. Jahrhunderts war das eine ganz andere Tour. Aber in Ungarn erinnert man sich ja nicht an Elisabeth, weil sie so eine freundliche Nachbarin war. Ihren Platz in der ungarischen Geschichte hat sich Elisabeth auf ganz andere Art und Weise verdient. Aber erstmal war es für Elisabeth und die UngarInnen ein steiniger Weg zueinander. Denn als Elisabeth Kaiserin wurde, hatten Ungarn und Österreich gerade eine ziemlich blutige Zeit hinter sich. Jetzt stellt euch mal vor, ihr seid UngarInnen. Und der Kaiser kommt zu Besuch. Nach der Nummer. An seiner Seite hat er seine neue Kaiserin. Was ist mit dieser Frau nicht richtig, so einen Typen zu heiraten? Daher ist es also umso bemerkenswerter, dass es dann ja doch gefunkt hat, zwischen Elisabeth und der ungarischen Bevölkerung. Wie das kam, darüber wollen wir jetzt mehr hören. Daher habe ich eine echte Expertin für Elisabeths Ungarn-Verbindung angerufen. Beatrix Meyer ist Ungarin und hat Geschichte studiert. Wenige wissen so viel wie sie über die Beziehung der Kaiserin zu Ungarn. Und der Grund ist eigentlich ziemlich simpel. Als Muttersprachlerin hat sie die Quellen wie Tagebücher und Briefwechsel im Original studiert. Das ist besonders spannend, weil, das werden wir noch hören, Elisabeth sich vor allem in Ungarn und mit ihren ungarischen Hofdamen sehr privat gegeben hat. Aber alles zu seiner Zeit. Fangen wir ganz vorne an. Elisabeth und die UngarInnen, das war keine Liebe auf den ersten Blick. Als die junge Kaiserin, das war im Jahr 1857, das erste Mal zu Besuch kam.
Wer sollte sie in Ungarn mögen? Man hat sie überhaupt nicht gekannt. Es wird so nachträglich erzählt und gern, weil wir wissen heute, was Elisabeth heute uns bedeutet. Aber was hat man 1857 in Ungarn über Elisabeth gewusst? Jetzt können Sie sich vorstellen, dass also ja, sie wird die Frau eines Mannes, den wir nicht leiden können. Was für ein Mensch ist jemand, der bereit ist, so einen, also in Augen der der Ungarn regelrecht ein Monster zu heiraten. Und dann hat noch so eine Schwiegermutter, Erzherzogin Sophie, die Mutter des Kaisers, war für ihre Abneigung gegen die Ungarn auch sehr bekannt. Also es gab keinen Grund, sie zu mögen.
Aber etwas blieb von dem Besuch. Und diese Verbindung ist tragisch. Elisabeth hatte auf dem Besuch ihre Tochter Sophie mitgenommen. Und die starb auf dieser Reise, mit nur 2 Jahren. Und das bewegte etwas bei den Ungarn. Elisabeth war nicht mehr nur die Frau einer Bestie. Die Tragik machte sie menschlich. Die Ungarn lernten Elisabeth langsam kennen. Sie war da schon viel weiter. Ungarn war für sie schon früh Thema, schon bevor sie Kaiserin wurde. Von ihrem Geschichtslehrer hatte sie viel über Ungarn gehört.
Graf Johann Meilert war der Geschichtslehrer Elisabeths während ihrer Brautzeit. Und dieser Mann wurde eingeladen, Elisabeth ein wenig Nachhilfe in Geschichte zu geben. Der war ein guter Schauspieler, der hat sich präsentiert da, aufgepustet, ein 70-jähriger alter Mann. Und das war regelrecht wie eine Zirkusvorstellung, was da abgelaufen ist. Also jetzt stellen Sie sich vor, er war ein richtig kleiner Mann und er hat, wahrscheinlich um größer zu wirken, also da den Kopf dann nach oben gereckt und die Schulter dann halt ganz. Und also wissen Sie, wie kleine Menschen, um größer auszusehen. Und da konnte er sich ja super da hinstellen. Und natürlich hat sich dann die ganze Familie versammelt, um diese Show sich anzuschauen. Es war witzig, lustig und stellen Sie sich vor, Elisabeth war 16 Jahre alt. Und natürlich hatte sie super tolle Erinnerungen, sie hat sich köstlich amüsiert darüber. Das weckt Neugier.
Heute lassen wir uns von Dokus auf Instagram oder von Freunden so richtig Lust auf fremde Orte machen. Auch Elisabeth zog es in die Fremde. Sie hatte diese Sehnsucht nach dem Unbekannten. Anfang der 1860er Jahre lernte Elisabeth erste Worte auf Ungarisch. Ab 63 legte sie so richtig los mit dem Unterricht. Am Hof glaubte allerdings niemand daran, dass das ein Erfolg werden würde. Viel zu kompliziert für die Sissi. Sie zog es durch und sie umgab sich immer mehr mit Ungarn in ihrem Umfeld. Nicht nur, um mit ihnen die Sprache zu üben.
Ein Jahr später hat sie dann ihre Referenzi anstellen lassen. Wie sie auf die Idee gekommen ist, ausgerechnet sie einzustellen, ist nicht bekannt. Es gibt verschiedene Vermutungen dazu.
Eine Kaiserin hat eine ganze Schar von Menschen um sich, die dafür da sind, sich um das Wohlergehen der Kaiserin zu kümmern. Deswegen sind sie auch immer an ihrer Seite, überall, oft Tag und Nacht. Über lange Zeit wurden diese Personen von der Erzherzogin Sophie ausgesucht. Warum, könnt ihr euch vorstellen. Hofdamen sind auch immer ein direkter Draht zur Kaiserin, bekommen alles mit. Und ihre Loyalität gilt dann auch nicht zwingend ihrer Majestät selbst. Das merkte auch Elisabeth und sie fing an, im Stab durchzuwechseln und ihn immer stärker mit UngarInnen zu besetzen. Bei ihren Hofdamen war es üblich, dass sie aus hochadligen Kreisen kamen. Eigentlich. 1864 wurde Elisabeth eine Liste vorgelegt, auf der Kandidatinnen standen, die eine Position in ihrem direkten Umfeld bekleiden sollten. Auf diese Liste rutschte auch die Kleinadlige Ida Ferenczi. Sie stammte aus sehr einfachen Verhältnissen und war eigentlich gar nicht standesgemäß. Angeblich wurde ihr Name der Liste nachträglich hinzugefügt. Mit Erfolg. Elisabeth wählte genau sie aus. Was sich für die Kaiserin als ein Glücksfall herausstellte.
Sie haben halt gut zusammengepasst. Und die Zeit hat gezeigt, wahrscheinlich ziemlich schnell, dass Ida Ferenczi ihr wirklich sehr zugetan ist und sie sich auf sie verlassen kann. Also das ist in einem Hof immer ein großes Problem, wer welchen Vorteil oder welchen Nutzen daraus ziehen will, eine hochstehende Person zu kennen. Und es hat sich gezeigt, dass Ida Ferenczi tatsächlich nicht daran interessiert ist, ihre Macht nach außen zu demonstrieren. Mhm. Und das war, denke ich, der Wendepunkt in ihrer Beziehung. Als sie das gesehen hat, dass sie ihr vertrauen konnte, dann ist die Beziehung richtig schnell in die Tiefe gegangen.
Können Sie vielleicht da ein bisschen über die Verbindung was zwischen den beiden Frauen erzählen?
Ich denke, das ist eine regelrechte Glückssache für jeden, wenn jemand in Erwachsenenalter eine derartig enge Vertraute hat.
Mir wurde Elisabeth jetzt öfter schon als einsame und sehr isolierte Person beschrieben. Ist Ida Ferenczi das, was am nächsten an eine Freundin herankommt?
Also ich denke nicht, dass es herankommt, sie war eine Freundin. Also ich finde, das war eine, also auch wenn es vielleicht gesellschaftlich damals nicht so gesehen war, also dass es auch gleichrangige, aber definitiv war es eine gleichberechtigte Freundschaft. Ich denke, was Elisabeth an Position und ihre Privilegien mitgenommen hat, was ihr gefehlt hat, ist diese Intimität und Privatsphäre. Und das hat Ida in die Beziehung eingebracht.
Was würden Sie sagen, was zeichnet Ida Ferenczi als Freundin von Elisabeth aus?
Für Elisabeth war diese Verschwiegenheit am wichtigsten. Und das Und sie war intelligent, also dadurch eine gleichberechtigte Gesprächspartnerin. Und sie hat tatsächlich nie ihr Vertrauen missbraucht.
Ihre Gespräche führten Elisabeth und Ida zunehmend auf Ungarisch. Es wurde eine Art Geheimsprache. Denn auch wenn sie in Wien waren, sprachen sie Ungarisch. Und niemand verstand sie. Dass die Kaiserin lieber Ungarisch spricht, schon frech. Das kam am Hof überhaupt nicht an. Aber dafür umso mehr in Ungarn.
Ungarisch sprechen außer Muttersprache nicht viele Menschen in der Welt. Und es gilt als eine schwer erlernbare Sprache. Und Elisabeth war sehr wohl in der Lage, direkt mit den Ungarn zu reden, also das ganz genau das zu verstehen, was die Menschen ihr sagen in Ungarn. Und deswegen hat man auch ganz, ganz großes Vertrauen in sie gefasst, weil wenn sie die Ungarn verstehen will, dazu bereit ist, jahrelang sie zu kasteien und tagtäglich stundenlang zu lernen, dann muss sie es ernst gemeint haben. Also das war ein ganz, ganz wichtiger Schritt in der Beziehung, definitiv.
So langsam verstehe ich die Nummer. Die Ruhe in Gödöllő, Ida als Vertrauensperson, als Freundin. Ungarn wurde für Elisabeth so vieles, was sie in Wien über Jahre überhaupt nicht hatte. Aber Österreich und Ungarn? Klingelt da was? Aus dem Geschichtsunterricht? K&K-Monarchie? Da kommen wir jetzt hin. Zu Elisabeths großer politischer Tat. Und die beginnt in gewisser Weise auch mit Ida Ferenczi. Denn der direkte Weg zu Elisabeth, der führte über Ida. Das wussten auch die ungarischen Politiker. Sie kannten Elisabeths Leiden am Wiener Hof, ihre Isolation. Und jetzt wird ein Name sehr wichtig. Gyula Andrassy. Elisabeth und Andrassy trafen sich das erste Mal 1866 bei einem Besuch der ungarischen Delegation in Wien. Elisabeth 28 Jahre alt, Andrassy 42. Und der Ungar machte Eindruck, weil er so überhaupt nicht wie Franz Josef war.
Wenn man diese zwei Männer unterscheidet, die in Elisabeths Leben eine große Rolle gespielt haben. Kaiser Franz Josef ist sehr steif, sehr formell. Ich denke, bis zu seinem Bett, also da war er immer ein Kaiser. Und er wurde auch dazu erzogen, sich immer majestätisch zu benehmen. Und Rashi war ein wesentlich lockerer Mensch. Franz Josef zum Beispiel, als er einmal in Budapest war mit seiner Frau, der Hof hat irgendeinen Ball veranstaltet und er blieb eine halbe Stunde mit seiner Begleitung vor dem Ballsaal stehen, weil er gehört hat, dass ein oder zwei Personen, die nicht standesgemäß sind, im Ballsaal sich aufhalten. Und die mussten erst entfernt werden, bevor der Kaiser reinging. Und während Andrássy war auch wieder so eine Abendveranstaltung. Viele Politiker waren anwesend, irgendwelche Botschafter. Und Andrássy unterhielt sich mit einem Maler gerade. Und da kam irgendein Beamter zu ihm, dass er jetzt bitte kommen soll, weil irgendein Botschafter auf ihn wartet. Und der Andrássy hat sich geweigert, aufzustehen und mit dem Botschafter zu sprechen. Und dieser Beamte hat sich wahnsinnig aufgeregt, dass man also das nicht machen kann. Das ist eine wichtige Persönlichkeit. Und der Andrássy hat sich umgedreht, dass er, na und? Also ich bin bloß der Außenminister und wer wird noch in 100 Jahren wissen, dass ich irgendwann mal Außenminister wurde, während diesen Maler wird man noch in 200 Jahren kennen.
Außenminister? Wie gesagt, es wird noch historisch. Bleiben wir aber erstmal beim Verhältnis von Elisabeth zu Andrássy. Beide trafen sich danach immer wieder, auch ohne großes Hofzeremoniell.
Das war für Elisabeth auch sehr erfrischend. Sie mochte diese Steifheit, diese Förmlichkeiten des Hofzeremoniell nicht. Und dann ist kein Wunder, dass Andrássy näher stand als der eigene Mann. Außerdem war Andrássy ein sehr guter Zuhörer. Er war sehr verschlossen, er tratschte nicht. Er hat wirklich auch den Mund halten können. Und ihr war wichtig, dass sie einen guten Zuhörer hat. Und den Andrássy hatte sie es.
Andrássy konnte nicht nur zuhören. Er hatte auch eine interessante Geschichte zu erzählen. 1848 hatte er, als Revolutionär, selbst gegen Österreich und die Habsburger gekämpft und wurde, nach der ungarischen Niederlage, zum Tod durch den Strang verurteilt. Dazu kam es aber nicht. Andrássy flüchtete ins Exil, nach Paris, wo der Todgeweihte es sich in den Salons der Stadt gut gehen ließ. Er heiratete und zog nach London weiter. Zwischenzeitlich war er begnadigt worden und 1860 durfte er nach Ungarn zurückkehren. Andrássy zog in den ungarischen Reichstag ein. An der Seite des einflussreichen Politikers Ferenc Destritt er dafür, dass Ungarn ein Teil Österreichs bleibt. Ja, tatsächlich. Mit gewissen Privilegien. Und da kommt die intime Verbindung zu Elisabeth ins Spiel. Im Juni 1866 brach der Krieg zwischen Preußen und Österreich aus. Und Elisabeth, und das muss man sich mal vorstellen, suchte keinen Schutz irgendwo in Österreich, sondern in Ungarn. Nach kurzem Hin und Her landete sie in Gödöllő. Und hier wird der Kontakt mit Andrássy intensiver. Dabei spielte wieder Ida Ferenczi eine große Rolle. Sie kümmerte sich um alles für Elisabeth, also auch um den intensiven Briefwechsel mit Andrássy. Und die Begeisterung ihrer Freundin Ida für den Politiker soll auch Elisabeth angestachelt haben. Ob Liebe im Spiel war, ist nicht belegt. Mit Romantik hatten diese Treffen wohl auch wenig zu tun. Sie waren auch nie zu zweit. In jedem Fall gab es diese enge Verbindung. Und mit der verfolgte vor allem Andrássy auch andere Ziele. Er wollte eine Verfassung für Ungarn, eine Sonderstellung im Reich. Praktischerweise hatte er ja einen guten Draht zur Kaiserin. Und Elisabeth unterstützte diese Idee aus vollem Herzen.
O Ungarn, geliebtes Ungarnland, ich weiß dich in schweren Ketten. Wie gern böt ich meine Hand, von Sklaverei dich zu retten.
die große, einzige große politische Tat in Elisabeths Leben wird ja immer dem Verhältnis zu Ungarn zugeschrieben. Inwieweit, würden Sie sagen, hat Elisabeth dazu beigetragen, Ungarn politisch zum Ausgleich zu verhelfen?
Sie durfte politisch offiziell nicht tätig sein. Ihre Bedeutung war eher auf der Ebene, meiner Meinung nach, dass sie Stimmung gemacht hat. Aber wie viel sie tatsächlich bewirken konnte, also in diesem Fall, also da ist der letzte Entscheidungsträger, war ja der Kaiser, ihr Mann. Und das ist die große Frage, inwieweit ließ sich Franz Josef von Elisabeth beeindrucken, also beeinflussen in seiner Entscheidung. Ich bin da skeptisch, muss ich zugeben. Aber Elisabeth, wenn man die Quellen anschaut, hat im Jahr davor wahnsinnig große politische Anstrengungen unternommen, diesen Ausgleich unter Dach und Fach zu bringen. Und tatsächlich war es Gyula Andrássy, der sie instrumentalisiert hat, regelrecht, muss ich sagen.
Als im Juni 1866 der Krieg mit Preußen ausbrach, sah Andrássy seine Chance gekommen. Er übte Druck auf den Kaiser aus. Jetzt brauche Franz Josef die Rückendeckung, jetzt wäre die Stunde für den Ausgleich. Doch der Kaiser hatte kein Ohr für ihn. Da wählte Andrássy den indirekten Weg, über Elisabeth.
Elisabeth und Andrássy argumentierten dem Kaiser gegenüber, dass also wenn der Kaiser jetzt den Ausgleich mit den Ungarn unterschreibt, das würde die Position bei den Friedensverhandlungen mit Preußen stärken.
Warum genau?
Naja, weil dadurch so, zeige ich, dass im Land Einigkeit herrscht. Also dass die anderen mir nicht in den Rücken fallen, also die Ungarn in diesem Fall, sondern sie stehen zu mir. Ja, also das war Andrássys und Elisabeths Standpunkt. Der Kaiser hat nicht nachgegeben. Er war, also was Elisabeth bewirkt hat, er hat gesagt, gut, ich rede mit Andrássy und Ferenc Deer war nämlich der eigentliche Kopf hinter den ganzen Ausgleichsverhandlungen und Deák war dagegen, dass sie an diesem Punkt die Verhandlungen über den Ausgleich fortsetzen. Er hat gesagt, es ist Krieg, jetzt muss mal Pause eingelegt werden, wir verhandeln nicht, es muss der Kaiser mit dem Krieg fertig werden und dann reden wir weiter. Und, und der Kaiser hat auch diesen Standpunkt eingenommen. Also Elisabeth hat praktisch sich einsetzen lassen vom Andrássy als Instrument, aber bewirkt haben sie das nicht, was sie wollten. Und leider existieren von nach dieser Zeit, also ab Herbst 1866 bis zum Ausgleich, keine aussagekräftigen Dokumente darüber, was Elisabeth noch getan hat.
In jedem Fall hatten Elisabeth und Andrássy Erfolg. Franz Josef stimmte dem Ausgleich zu. Am 8. Juni 1867 ließ er sich zum König von Ungarn krönen. Und Elisabeth, na klar, wurde Königin. In der K&K-Monarchie, Österreich-Ungarn, bekam die Ungarn eine eigene Verfassung und eine herausgehobene Stellung im Vielvölkerstaat. Und der Regierungschef in Ungarn, das wurde, ihr ahnt es vielleicht, Graf Andrássy. Doch auf die Krönung folgten noch mehr Ereignisse. Das Königspaar bekam ganz offiziell das Schloss Gödöllő geschenkt. Und Elisabeth wurde wieder schwanger. 10 Jahre nach der Geburt von Rudolf, ein weiteres Kind. Marie Valerie wurde geboren, in Ungarn. Das sorgte natürlich für Gesprächsstoff. Es dauerte nicht lange, da explodierten in Wien die Gerüchte. Es wurde über einen möglichen Vater, Gyula Andrássy, spekuliert. Was recht schnell widerlegt wurde. Zu ähnlich sah Marie-Valerie Franz Josef. Zu schlecht lassen sich die Spekulationen auch heute noch belegen. Aber Elisabeths Begeisterung für Ungarn wurde nur noch größer, was in Wien gar nicht gut ankam. Ihre Aufenthalte in Ungarn waren lang und ziemlich teuer. Elisabeth zeigte in den Jahren danach immer wieder öffentlich, wie groß ihre Sympathien für Ungarn waren. In Österreich hatte es das nie gegeben. Daher fühlten sich die Österreicher auch ins zweite Glied versetzt. Auch wurde beklagt, wie viel Macht der Kaiser durch diese Entscheidung eingebüßt hatte. Er war nun nur noch ein konstitutioneller Monarch, also gebunden an eine Verfassung. Die Fronten verhärteten sich und Elisabeth stellte sich klar auf die Seite der Ungarn, der liberalen Kräfte. Sie hatte zwar nie offiziell politische Macht, aber ihren Einfluss, den spielte sie jetzt aus. Sie dämmte den weiteren Einfluss der konservativen und geistlichen Kräfte am Hof ein. Diese Jahre waren Elisabeths politische Jahre. Jetzt kommt mir Elisabeth fast ein bisschen naiv rüber, wie so eine Marionette der ungarischen Politik. Ich glaube, das wird dem Ganzen nicht gerecht. Mein Eindruck ist, dass Elisabeth nach den miesen Jahren in Wien eine umso innigere Beziehung aufgebaut hat. Sie war Menschen begegnet, die ihr vom Wesen her näher waren, denen sie vertrauen konnte, die zu Freunden wurden. Das war ein krasser Kontrast und deswegen hat sie sich hier akzeptiert und zugehörig gefühlt. Ich glaube, das ist der Grund. Darum hat sie sich für Ungarn, oder vielmehr noch für die UngarInnen, so sehr eingesetzt. Und das war ja auch im Ergebnis und ungeachtet ihrer tatsächlichen Rolle ein Erfolg. Dieser Einsatz für Ungarn, das war ihr wichtig. Aber danach war es das dann auch für sie mit der Politik. Elisabeth suchte weiter nach ihrer Rolle in der Welt. Sie fokussierte sich wieder vor allem auf sich. Und wie wir die Kaiserin kennengelernt haben, kann das ganz schön extreme Formen annehmen. Darüber hören wir in der nächsten Folge mehr. Mein Name ist Tim Pommerenke. Für das Producing zuständig war Andolin Sonn. Redaktionelle Mitarbeit Ivy Hase. Für die redaktionelle Unterstützung in dieser Folge bedanke ich mich bei Luise Handke, Silvana Katzer, Loreen Rahe und Marie Röder. Die Gedichte kamen von Dominik Davenport. Ein besonderer Dank gilt meinen Gesprächspartnerinnen Timea Dudka und Beatrix Meyer. Ein weiterer Dank geht an das Schloss Gödelö.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.